Willkommen zu einer neuen Sportlerheimrunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute beim SV Fortuna Frankendorf. Der Chef hat uns nicht zu viel versprochen. Er hat gesagt, also wenn ihr zu uns kommt, dann haben wir das erste Mal eine Dame in unserer Runde. Das hat bei unseren bisherigen Runden gefehlt. Und ich bringe natürlich auch noch einen ehemaligen Fußballnationalspieler mit. Das ist also tatsächlich so. Insofern wird das heute eine sehr kompetente und ausgewogene Runde. Mein Name ist Jörg Schuster. Hinter der Kamera steht in bewährter Weise Peter Reich. Jetzt würde ich mal vorschlagen, dass vielleicht du als Chef, anfängst mit der Vorstellungsrunde, dass wir erst mal wissen, wer hier alles am Tisch sitzt.
Also ich bin der Winfried Schorcht, bin seit 2021 hier Vereinsvorsitzender und war aber schon 2017 Kassenwart. Früher war ich auch schon mal im Vorstand, aber seit den letzten 5 Jahren oder 4 Jahren bin ich jetzt Vereinspräsident und ja, leite und lenke und versuche das so gut wie möglich den Verein aufrechtzuerhalten und weiterzubringen.
Ja, hallo. Ich bin Armin Romstedt, bin hier in Frankendorf groß geworden, nicht nur fußballerisch, auch in anderen Angelegenheiten. Wohne immer noch hier in Frankendorf, habe im Schülerbereich bzw. im Juniorenbereich hier angefangen, bin dann über verschiedene Stationen bis nach Erfurt gekommen, wo ich dann auch zum Nationalspieler mich entwickelt habe. Nach meiner Erfurter Karriere bin ich dann nochmal nach Weimar gegangen, habe dann in verschiedenen Funktionen hier in Frankendorf nochmal als Trainer und auch im Vorstand mitgearbeitet. Habe mich jetzt ein bisschen zurückgenommen, bin aber noch unterstützend hier im Verein tätig, spiele noch Traditionsmannschaft Rot-Weiß Erfurt. Ja, und das eine oder andere Spiel bei der Traditionsmannschaft ehemalige DDR-Fußballauswahl.
Ich gebe mal weiter, jetzt ist aber Ladies First dran.
Hallo, ich bin Kerstin Merkel, wohne hier in Frankendorf, habe selbst Fußball gespielt bei der HSG Uni Jena, dann USV Jena, ein Jahr Bundesliga auch. Dann habe ich, nachdem ich meine Kinder gekriegt habe, noch beim SC 03 gespielt und so verschiedene andere Mannschaften. Bin hier im Verein jetzt seit, weiß ich nicht, über 10 Jahren Jugendwart und seit über 20 Jahren trainiere ich Kindermannschaften von F bis A, hatte ich alles schon mal durch und im Moment trainiere ich die Bambinis, F und E-Junioren und mache so ein paar Arbeiten, was sonst noch so anfällt im Verein und ja, dadurch, dass ich hier wohne, ist es immer ganz günstig und ja, ich gebe jetzt das Mikrofon weiter an unseren Trainer der ersten Männermannschaft.
Genau, ich bin der Steffen Schmidt, bin seit 1999 hier im Verein als Spieler, bin aktuell Spielertrainer der Männermannschaft und ja, genau, das war es eigentlich auch schon.
Du hast ja, Kerstin, ihr habt ja ein interessantes Spannungsverhältnis hier im Verein. Also wir sind ja so ein bisschen, ich glaube, hier sind wir näher an Jena dran, aber das Weimarer Land als solches, das ist ja so ein bisschen gespalten, was die Traditionsclubs betrifft. Also Rot-Weiß Erfurt und Karlsruhe Jena, da streiten sich die Geister. Der USV Jena, der Frauenfußball in Jena, ist ja jetzt auch Karlsruhe Jena inzwischen geworden. Und du hast ja, als du dort gespielt hast, auch nicht gegen irgendjemand gespielt. Du hast gegen ein oder zwei spätere Nationaltrainerinnen gespielt. Erzähl mir, das ist doch im Nachhinein auch toll, oder?
Ja, das ist man dann natürlich erst im Nachhinein bewusst geworden, gegen wen man da alles gespielt hat.
Sag nochmal, gegen wen du gespielt hast.
Also gegen Silvia Neid zum Beispiel, Doris Fitschen, die jetzt von uns gegangen ist, haben wir auch gespielt. Wir waren ja dann eingeteilt worden, also es war ja so, wir waren DDR-Meister kann man nicht mehr sagen, weil die DDR gab es dann nicht mehr.
Besten Ermittelte.
Nee, es fing an als DDR-Meisterschaft und dann ist dann die DDR in die Brüche gegangen und hat dann geendet als sind wir Meister des Nordostdeutschen Fußballverbandes geworden und dadurch sind wir aufgestiegen in die Bundesliga. Die war damals zweigleisig. Mit uns war das, ich weiß gar nicht, wie hießen sie früher, Wismut Aue, Rotation Schlema, diese Truppe war das. Die wurden in die Südstaffel und wir wurden in die Nordstaffel eingeteilt. Und dann, ja, da war dazu mal waren ja auch andere Vereine wie heute. Also heute sind ja die Frauenmannschaften angegliedert an die großen Männervereine. Früher waren das eigentlich separate Vereine, Siegen oder Bergisch Gladbach oder was man da so noch für Namen hatte. Da sind wir dann hingefahren und ja, und wenn man sich dann so die Namen durchliest, wer da alles so gespielt hat, ja, das, die dann auch hinterher dann auch erst bekannt geworden sind, ja.
Schlägt eigentlich dein Herz jetzt trotzdem noch? Also jetzt hat ja vor kurzem der FCC bei den Damen hat ja den Klassenerhalt der ersten Bundesliga gesichert. Ja. Also wird auch nächstes Jahr wieder erstklassig spielen. Bist du noch verbunden? Schlägt dein Herz noch für die Jena und guckst du auch noch Frauenfußball hin und wieder im Fernsehen? Wird dir jetzt auch Bundesliga übertragen?
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt kam ja Bayern München gegen, was weiß ich, Wolfsburg oder Leverkusen. Das muss ich mir jetzt nicht so, weil ich habe wirklich viel zu tun. Aber ich verfolge das natürlich schon noch, wer da jetzt, dass die Bayern jetzt Meister geworden sind oder die Bayerinnen oder wie sagt man. Und dass Jena den Klassenerhalt geschafft hat, ist ja auch schön. Ich habe dann auch eine Zeit lang noch bei den Ü35 Damen mitgespielt. Da hatten sie mich immer mal mit eingeladen. Aber das ist ja jetzt, es gibt ja beim Frauen Ü35 und dann ist Schluss. Ich könnte jetzt Ü50 spielen, gibt es aber natürlich nicht. Und jetzt sind natürlich andere Ü35 da viel besser als, ja. Aber zum Beispiel Steffi Scheidler habe ich gesehen, die spielt immer noch bei den Ü35 und die ist mein Alter.
Ja. Ja. Du musst, wenn du redest, musst du immer aufs Mikro, sonst hört man nicht, was du sagst.
Ich wollte jetzt noch mal was zu der Bundesliga, Frauen-Bundesliga sagen. Ich denke mal, dass Jena jetzt Glück hatte, die Liga wird aufgestockt. Also es gibt nur einen Absteiger, das ist Potsdam. Und Union Berlin ist, glaube ich, erster Aufsteiger. Und dann kommt noch einer dazu, sodass das nächstes Jahr, glaube ich, 16 Mannschaften sind.
Armin Romstedt, das ist ja nun wahrscheinlich, kann man sagen, euer Jahrhundertidol. Also es ist ein Jahrhundertfußballer, weil man muss es eigentlich mal so sagen, ein ganz großer Erfolg von euch. Ich glaube, war es, verbessere mich, wenn ich es falsch jetzt in Erinnerung habe, war es 75, seid ihr Kreismeister geworden und ein gewisser Armin Romstedt, ihr habt das alles, was Bad Berka, Melling, alle größeren Orte geschrubbt, kann man regelrecht sagen, also gerupft, Kantersiege eingefahren und ein gewisser Armin Romstedt hat 40 Tore gemacht. Ihr seid dann dadurch in die Aufstiegsrunde gekommen, Bezirksklasse, glaube ich, war das damals. Und der Armin Romstedt war eben so gut, der ist dann praktisch zu Motor Weimar. Und dann, ich glaube, mit 22 war dann, haben wir ihn dann plötzlich bei Rot-Weiß Erfurt gesehen. Und da war also diese legendäre Sturmreihe, Busse, Heun, Romstedt, wird wahrscheinlich Rot-Weiß Erfurt, sowas wird es nie wieder geben. Und du bist praktisch, was die Einsätze für den FC Rot-Weiß Erfurt betrifft, nach Jürgen Heun hast du die zweitmeisten Einsätze und du hast die, ich glaube in einer Statistik bist du Vierter, in der anderen aber Fünfter, du hast glaube ich nach Wikipedia die fünftmeisten Tore aller Zeiten für Rot-Weiß Erfurt geschossen. Du hast im Pokalfinale Rot-Weiß Erfurt gegen FC Carl Zeiss Jena 1980 in Berlin war das Spiel ja, hast du das 1-0 geschossen. Leider hat es dann nicht ganz gereicht. Erfurt hat 3-1 verloren. Zum Glück für Jena. Und jetzt ist eigentlich meine, du hast du schon gesagt, gegen Griechenland Länderspiel gemacht. Du warst Olympia-Auswahl. Also mehr geht eigentlich nicht für einen Verein mit 160 Menschen, also mit 160 Einwohnern rundherum. Das ist, müsste man eigentlich ein Denkmal setzen. Und dann ist er auch noch treu geblieben und ist wiedergekommen. Das ist ja auch manchmal nicht so. Und jetzt steht für mich ja die Frage, Warum bist du eigentlich, hat man in Jena dein Potenzial nicht erkannt? Du wärst ja von der Lugge, hättest du doch eigentlich nach Jena gemusst. Warum bist du zu, dann
das über Weimar zu Rot-Weiß Erfurt? Das war damals ein bisschen problematisch, weil die Partei da noch ein bisschen was mit zu sagen hatte. Nicht über meine Person entschieden. Ich habe das dann letztendlich selber entschieden, dass ich nach Erfurt gehe. Aber erstmal chronologisch 75 richtig. Ich bin aber nicht dann gleich nach Weimar, sondern habe erst mein NVA oder Bundeswehrdienst anderthalb Jahre geleistet und bin dann nochmal zurück zum Verein, habe hier die Aufstiegsspiele mitgespielt und bin dann nach Weimar gegangen. Habe ein Jahr in Weimar gespielt und bin dann während der Saison noch, die DDR-Liga hatte damals nicht so viele Spiele, während der Saison noch nach Erfurt gewechselt, 78. Ich habe mit Winfried noch zusammengespielt, die ersten Jahre. Er hatte dann wohl aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen. So war eigentlich der Werdegang.
Aber das heißt, mit der Partei, du hast das deswegen trotzdem jetzt nicht. Jena hatte ja auch sicherlich Parteisekretär. Wieso hat man da.
Mein Fürsprecher war eigentlich mein Trainer in Weimar gewesen, der Siegfried Vollrath. Der war damals Trainer in Weimar und der kommt ja aus Erfurt, hat auch in Erfurt gespielt.
Hat, glaube ich, die zweit- oder drittmeisten Tore aller Zeiten für Rot-Weiß Erfurt geschossen.
Ja, und der Sigi Vollrath hat mich natürlich auch ein bisschen beeinflusst, dass ich dann nach Erfurt ging. Aber Jena habe ich natürlich auch abgecheckt. Die hatten damals mit Töpfer, Raab, die waren ja alle in der Nationalmannschaft oder die waren international dabei. Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, schaffst du das dann dort oder schaffst du es nicht? Deswegen der Werdegang nach Erfurt. Und noch einmal eine kleine Anekdote. Bevor ich mich für Erfurt entschieden habe, stand ein Auto von Jena die ganze Nacht bei mir vor der Tür und hat da wahrscheinlich aufgepasst, dass ich nichts Falsches mache.
Nochmal zurückzukommen wegen Erfurt oder Jena. Das war schon schwierig in Frankendorf. Denn wir hatten viele, die haben bei Zeiss gearbeitet. Das waren nicht die Zeiss-Fans. Aber die schon in Weimar gearbeitet haben, in Weimarwerken so, die haben schon wieder tendiert nach Erfurt. Also es war schon in Frankendorf kritisch. Und manchmal gab es ein Thema, da ging es auch lauter zu. Also das ist schon ein Thema gewesen in Frankendorf immer, wo man dann Fan ist. Ja. Aber zum Schluss ging es immer gut aus. Also ja, das muss ich sagen. Armin kam, ich weiß nicht genau, bist du 97 nochmal zurück als Spielertrainer? Ja. 97, ich habe gesundheitlich nicht mehr weitergemacht und war dann Mannschaftsleiter.
Was hast du gespielt, wenn man mal fragen darf, was für eine Position?
Meistens Abwehr. Mhm. Und auf jeden Fall war Armin dann Spielertrainer und wir sind dann Kreisliga gewesen, damals schon, sind Kreismeister geworden. Nur ich wollte noch sagen, Armin war schon das Aushängeschild und das wussten alle Vereine. Aber wie sie ihn behandelt haben zum Teil, war nicht ganz nett, sage ich mal so. Das, um schön auszudrücken. Aber wir sind damals, wurden wir gehandelt als erste Absteiger, wobei die auch schon recht hatten, so wie es dann, wo Armin zurückkam. Wir hatten eine super A-Junioren zu der Zeit, also die A-Junioren hat Kreispokal und Kreismeister geworden, also Meister geholt. Und da kamen dann auch gute junge Leute, die dann in den Herrenbereich rein. Und wir haben dann mit Anhieb sind wir Kreismeister geworden. Und dann ging es rein in die Bezirksliga. Und das war schon, das war schon hart. Ich weiß, glaube ich, das erste Spiel haben wir 7-0 gekriegt, gell? Irgendwie gegen, ich weiß auch nicht mehr, Erfurter Truppe. Emden nicht, wie hießen die? Anderlache. Könnte auch sein. Ja, auf jeden Fall haben wir da gleich. Eine ordentliche Klatsche bekommen, wo wir erstmal tief Luft holen mussten. Dann haben wir gleich den Klaue gegen Butsch nochmal verloren, aber danach wurde es besser. Und wir haben die Saison dann gut überrunden bekommen. Sind nicht abgestiegen und das war schon für uns eigentlich ein Riesenerfolg. Für die Zeit.
1984, das muss ich natürlich wirklich ablesen, weil es ein Zitat ist, hat die Thüringische Landeszeitung geschrieben über euch. Also gibt ein längeres Zitat. Ihr seid eines der wohl berühmtesten Fußballdörfer weit und breit. Wie kann also ein Ort mit, ich glaube, 160 Einwohnern, ist wirklich aktuell, wirklich solche so erfolgreich gespielt haben, so erfolgreiche Zeiten gehabt haben? Wie geht sowas? Woran liegt das? Ist das der Zusammenhalt? Ist das so, dass ihr immer wieder besondere Talente besonders gut fördert? Oder kauft ihr die Leute von woanders ab?
Also da muss ich was sagen. Also gekauft wurde hier auch schon lange keiner und wird auch keiner gekauft. Das kann ich Ihnen schon mal versprechen. Da reichen auch die Finanzen nicht. Also das ist schon mal ganz klar zu sagen. Eins steht fest, wir hatten hier Talente. Da gibt es die Familie Merkel. Da gehört es auch die Kerstin dazu. Die Kerstin ist noch also eingeheiratet. Aber ihre Schwagers, die waren alle richtig gute Fußballer. Die waren auch im Kreis bekannt. Ich glaube, der Rolf Merkel hat auch im Kreis Auswahl gespielt, im Nachwuchsbereich, oder Bezirksauswahl sogar. Also wir hatten da schon ein paar Talente und wir hatten in Frankendorf eben nur Fußballer. Also wer Sport konnte, oder da konnte Fußball.
Also was anderes. Kein Turnen oder
nee, Turnen gab es da nicht.
Tischtennis oder so.
Nee, also wirklich. Und es war eben so, zur damaligen Zeit, da waren eben, ich sag mal, 70-80% der Männerfußballer kamen hier aus dem Ort. Und dann haben wir ja die Nachbarorte, Kapellendorf, Hammerstedt, Umverstedt war immer dabei, Wiechendorf. Also immer diese Nachbarorte, die haben das aufgefüllt. Oder kamen auch von Groß-Romstedt, das ist gar nicht so weit von uns aus. Mhm. Kam dann bis nach Hermstedt, Abold, da kamen dann Spieler. Auch von Weimar hatten wir gute Spieler gehabt. Und die haben sich aber wohlgefühlt bei uns. Also die sind nicht wegen Geld gekommen. Die haben sich wohlgefühlt. Und das war eigentlich so ein bisschen eine Tradition. Wenn er Frankendorf kommt, da kommt aus Spaß. Und ja, wir konnten die auch wahrscheinlich irgendwie begeistern dazu, dass sie hier gespielt haben. Und so sind wir über viele Jahre, haben wir schon ein hohes Niveau gespielt.
Also ich habe es jetzt mal mir aufgeschrieben, bevor ich dich denn nämlich mal zur aktuellen Sache frage, dass man es mal nur mal weiß. Es gibt so eine ewige Tabelle in der FUPA-Tabelle. In der Kreisliga Mittelthüringen Nord heißt es genau, seid ihr Siebter von 39 Mannschaften und seit 10 Jahren habt 10 Spieljahre dort gemacht. Und in der ersten Kreisklasse Mittelthüringen Nord, in der ihr euch jetzt zurzeit spielt, seid ihr 16. von 33 Mannschaften, die dort aufgeführt sind, gespielt haben. Also das ist schon wirklich für so einen kleinen Ort aller Ehren wert. Ihr spielt jetzt zurzeit in der ersten Kreisklasse Mittelthüringen Nord, langer Begriff, spielt ihr und ihr seid aktuell Tabellendritter, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wahrscheinlich wird es für den Aufstieg auch nicht, also theoretisch absteigen könnt ihr nicht mehr, für den Aufstieg wird es nicht reichen ganz. Wie stellt sich die aktuelle Situation dar? Wie seid ihr zufrieden mit dem Verlauf der Saison? Habt ihr euch mehr oder weniger ausgerechnet? Und wie kriegt ihr jetzt die Saison zu Ende?
Wir sind aktuell Tabellendritter. Muss ich aber ehrlicherweise sagen, die Tabelle oder der Tabellenstand sieht besser aus, als es am Ende ist. Groß-Obring, die sind mit 32 Punkten, glaube ich, haben sie. Die sind schon weit voraus. Die werden das sicherlich auch machen. Hatten sich auch im Winter nochmal mit Kreisoberligaspielern gut verstärkt. Da können wir natürlich in der Form nicht mithalten. Dennoch bin ich als im Moment verantwortlicher Trainer recht zufrieden mit der bisherigen Saison. Wir sind vergangene Saison abgestiegen aus der Kreisliga. Hatten hier eigentlich auch einen relativ großen Umbruch zu bewältigen. Wir hatten ja letztes Jahr auch noch eine zweite Mannschaft. Die musste man leider auflösen, weil es einfach nicht mehr genügend Spieler gab. Da hatte ich persönlich gehofft, okay, von der alten zweiten Mannschaft, da kommen jetzt wieder eine Quantität an Spielern dazu. War leider nicht der Fall. Die meisten haben gänzlich aufgehört und so sind wir quasi so beisammen geblieben, wie wir abgestiegen sind. Sind relativ gut in die Saison gestartet mit 3 Siegen in Folge. Dann gab es aber so einen kleinen Bruch. Dann gab es die ersten Verletzten, wo vielleicht die Frau zu Hause gesagt hat, Mensch, bleib doch mal wieder zu Hause am Samstag. Kam es halt, wie es kommen musste. Ich habe mit Armin vorhin schon mal drüber gesprochen. Wir hatten in den 9 Spielen in der Hinrunde schon 23 Spieler eingesetzt. Liegt dann natürlich auf der Hand, dass ich eine erste Elf schwer einspielen kann. Versuchen wir, jedes Spiel das Beste rauszuholen. Aktuell sieht es wieder nicht ganz so gut aus von den Spielern her, viele Verletzte. Und ja, aber ich denke, wir kommen zurecht. Unser Ziel, einen oberen Mittelfeldplatz, nenne ich es mal, der ist erreichbar und ich denke, das werden wir auch schaffen.
Ja, ich glaube, oberes Mittelfeld, das ist, kann man schon jetzt fast sagen, das wird wahrscheinlich funktionieren. Da wir jetzt praktisch eine Frau am Tisch haben, glücklicherweise, es hat sich bisher so in den früheren Sportlerheimrunden nie ergeben, können wir ja auch mal über Frauenfußball sprechen. Ich weiß nicht, ob du gerne über Frauenfußball sprichst. Es steht ja jetzt demnächst eine Europameisterschaft ins Haus. Da habe ich jetzt neulich noch mal geguckt. Da ist die Gruppe eigentlich auch, die Gruppen stehen ja schon fest. Die Gruppe für die deutsche Mannschaft gar nicht, die ist schon relativ stark. Ich glaube, Polen, Dänemark, Schweden oder spielen gegen uns. Also das ist nicht ohne. Aber die sind alle Gruppen stark besetzt. Also es gibt im europäischen Frauenfußball nur noch starke. Wie schätzt du das ein? Also ich habe ja manchmal so, am Anfang, als es die Birgit Prinz noch gab, da hat Deutschland ja sehr viel gewonnen. Jetzt hat man manchmal das Gefühl, es ist eben, die Zeiten haben sich geändert. Sind die anderen Mannschaften, haben die sich besser entwickelt oder ist die deutsche Mannschaft, der deutsche Frauenfußball einfach schlechter geworden?
Ich denke, durch diese ganze Globalität, nenne ich mal, ist das alles so eng zusammengerückt, so große Abstände oder früher gab es ja Spiele, die endeten, weiß ich nicht, 7-0 oder 8-1 oder solche bei Frauenländerspielen. Das ist jetzt alles viel enger und knapper geworden. Auch die, sage ich jetzt mal als Beispiel, die polnische Spielerin oder die tschechischen oder spielen irgendwo in irgendwelchen Ligen in der Bundesliga oder auch in Spanien oder irgendwo und kriegen dann natürlich auch eine gewisse Qualität mit. Es ist alles viel enger zusammengerückt und auch die Spiele bei den Europameisterschaften, die können so oder so enden. Also es ist wenig vorauszusagen. Also
haben wir eine Chance, Europameister zu werden, Europameisterinnen wieder mal zu
Also die Chance ist immer da. Man kann ja nicht dahin fahren und sagen, wir haben keine Chance, wir fahren da gar nicht erst hin. Also, aber es ist natürlich richtig schwierig. Also ich glaube es nicht, dass die Europameister werden, aber sie brauchen da nicht hinfahren, wenn sie sagen, wir haben keine Chance.
Ja. Guckt ihr als Männer, guckt ihr auch Frauenfußball? Oder, also ich meine, zu deiner Zeit, Glanzzeit, ja, da war, also ich wüsste jetzt nicht, dass wir, das Frauenfußball da war einfach noch nicht stark genug. In der DDR ja, gab es sowieso nicht, waren die Anfänge ja noch langsamer, glaube ich, als in der Altbären.
Zu meiner Zeit gab es das, glaube ich, überhaupt nicht. Aber ich denke, Kerstin hat schon gesagt, die anderen Länder haben natürlich aufgeholt. Und der Christian Mück, der aktuelle Frauentrainer oder Nationaltrainer, der hat ja im Moment auch einen Umbruch zu bewältigen. Ob das jetzt schon für die Europameisterschaft reicht, das muss man erstmal abwarten. Ich denke, eine Chance ist immer da, aber die Favoritenliste, das sind bestimmt 4, 5 Länder, die Europameister werden können.
Seht ihr das auch so?
Ja, ich denke schon, das kann man wohl so sagen. Also die Chance besteht, also von meiner Aussicht, aber Länder wie Spanien oder so, die sind schon gut. Und Armin sagt es, Umbruch, dann braucht man eine Stabilität, die gewachsen oder wachsen muss. Und dann ist man vielleicht irgendwann wann mal wieder dran, auch Europameister zu werden. Also es ist ein bisschen parallel zu den Männern im Fußball, sehe ich das von der Entwicklung her. Also aber wie Kerstin sagt, das glaube ich auf jeden Fall, dass die Mannschaften enger zusammengewachsen sind und die Qualität ist eben höher geworden. Auch athletischer ist, glaube ich, auch geworden, dass das ganze Frauenfußball. Ich weiß mal, da waren wir in Erfurt, da war Europameisterschaft, da war ich mal zu Vorrunde. Ja, und da hat man schon gesehen, dass das ja schon alles ein bisschen langsamer ist gegen Männer und so. Ja, da waren noch Unterschiede, das ist schon viele Jahre her, aber ich glaube, mittlerweile ist das sehr gewachsen. Also das ist das Niveau der Frauen ist schon deutlich besser geworden.
Ich hatte ja noch mal nachgelesen, also es ist Polen, Dänemark, Schweden. Dänemark und Schweden sind natürlich beides starke Gegner. Ich glaube, gegen Schweden sind wir ja auch ausgeschieden bei einer der letzten Weltmeisterschaften, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in der K.O.-Runde. Euer Verein ist ja letztes Jahr 65 Jahre geworden. Und kann man denn dazu was sagen? Wie habt ihr das begangen? Also habt ihr das würdig begangen? War hier was los?
Also es ist jetzt alle fünf Jahre ein ganz großes Fest zu machen, ist nicht ganz, machen wir nicht ganz so. Aber wir haben schon, ist schon ein anderes, also wir verbinden das mit unserem Sportfest, was jährlich ist. Und das 65. ist dann doch ein besonderes Sportfest. Das heißt auch mit einer kleinen Ansprache und so weiter. Ein bisschen Ehrung gehört dazu, wie das so ist. Wir haben das 60. glaube richtig groß gefeiert. Mit vielen Einladungen, Prominenten vom Landessportbund bis KFA, also Kreisfußballschuss, KSB. Also wir hatten da wirklich viele Gäste, hatten auch sehr viele ehemalige Spieler eingeladen, die herkamen. Das war schon sehr gut. Wie gesagt, 65 sind wir das etwas ruhiger angegangen. Aber man hat erwähnt, also dass wir jetzt 65 Jahre alt sind und dass wir das geschafft haben überhaupt. Auch mal einen Blick in die Ferne, also in die Zukunft. Und ja, da waren meine Äußerungen nicht ganz so positiv, weil da gibt es eben die Entwicklung, ist nicht so, dass das in der Jugend, im Nachwuchsbereich, ja, es gibt auch viele Sportarten, aber es ist die Kinder zu bewältigen, wirklich intensiv Fußball zu treiben, also Fußball zu spielen. Oder, und dann natürlich auch mit einer Zuverlässigkeit. Das ist alles schon sehr, sehr schwer zurzeit. Aber ansonsten, wie gesagt, unser Mittelpunkt vom Ort, der kleine Ort, ist der Sportverein und das ist auch das kulturelle Leben in Frankendorf. Findet alles hier im Sportlerheim Gelände statt. Also wir werden jetzt am 30. Mai, das heißt morgen, ist bei uns in Ort Maibaum setzen und anschließend ist es gemütliches Zusammensitzen, Treffen ist hier beim Sportlerheim. Es ist ja logisch, wir haben die Möglichkeit, Wasser, Toiletten, ist alles da. Also macht man das hier und ich glaube, das war jetzt über viele Jahre schon sehr gut. Auch unsere Feste, die wir hier stattfinden, die sind auch sehr gelungen. Seit kurzem gibt es auch im November wieder eine Kirmes, die dann auch hier stattfindet. Also das ist, man darf das nicht so sehen, dass wir hier Sportverein und nur Fußball sind. Ist nicht ganz so. Also wir sind ein Dorf, der einen Fußballverein hat, aber für das andere auch offen ist. So muss man das sehen.
Also das ist eigentlich auch so ein Anliegen, worum es uns immer in der Sportlerheimrunde geht. Ihr seid ein Verein und ihr lebt diese Vereinstätigkeit, wie auch in anderen Orten. Und damit bringt ihr halt auch die Orte den Ort voran. Also weil ihr stellt was auf die Beine, ihr macht was. Wenn es euch nicht gäbe, wäre wahrscheinlich im Ort tote Hose. Und das ist ja das, und man trifft sich, Freundschaften entwickeln sich, und der Sport macht Spaß. Und eigentlich ist es dann auch völlig egal, in welcher Liga man spielt und welchen Platz man hat. Also das ist wahrscheinlich wirklich zweitrangig. Gell? Das schüttet man dann einfach mal mit einem Bier runter, wenn es mal nicht so gut war.
Gut gesagt. Also es ist ja allgemein so, man kennt das ja.
Das Bier schmeckt besser, sagt die Kerstin, wenn man gewinnt.
Ja, das eine ist das Fußballspiel. Und dann kommt ja die Halbzeit danach, oder das, wo das alles ausdiskutiert wird, wie das Spiel war. Und da wird dann natürlich auch andere Sachen diskutiert, über die große oder das große Fußball, die Bundesliga oder eben das, vielleicht auch das politische Leben. Also das sind dann solche Themen, aber das kann man eben nur, wenn man sich trifft. Und das ist eben dann hier der Treffpunkt.
Man muss ja sagen, dass die Zuschauer das einordnen können, wenn du sagst Sportlerheim. Also manchmal ist ein Sportlerheim ja eine Art Baracke oder Flachbau ähnlich. Wir sind jetzt in der oberen Etage. Unten, wenn man reinkommt, ist wie so eine Art Festzeltbereich. Das sind schon Tafeln, also da kann man ja praktisch schon wirklich was losmachen. Ihr habt sanitäre Anlagen, ihr habt noch ein Stockwerk unter uns dann. Also das ist ja hier schon wie so ein kleines Gemeindehaus.
Ja, könnte man so sagen. Also ich kenne die Zeiten, wo wir Bezirksliga gespielt haben. Da kamen Mannschaften, haben erst mal geguckt und haben gesagt, das geht doch gar nicht. Was habt ihr hier für ein Häuschen? So, ja.
Bei 20 Grad minus außen lang.
Das war mal. Ja, das alte Sportlerheim. Da war ein Flachbau, wie Sie gesagt haben. Und unten im Keller war eine Dusche. Daneben stand ein großer Kohleofen. Da wurde angeheizt. Also das Wasser war immer richtig warm. Aber wenn es dann, ich kenne es mal mit 12 Grad minus, zurück muss man also außen runter. Und man muss schnell sein, weil die Badelatschen sind angefroren. Also das waren Zeiten. Aber da sind wir weit weg davon. Uns geht es, glaube ich, in der Hinsicht richtig gut. Also wir haben ein sehr schönes Sportlerheim. Wir haben ein schönes Sportgelände, das hier gewachsen ist. Und auch seitens der Gemeinde gibt es da viel Unterstützung. Also wir können uns da wirklich glücklich schätzen, dass das wenigstens alles so weit gut funktioniert.
Da ist doch die Frage Tabellenplatz wirklich nicht so wichtig. Also ich finde das schön, wenn man so zusammenkommt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr guckt sicherlich Bundesliga, guckt ihr auch Nationalmannschaft, also Männernationalmannschaft, wir waren ja bei den Frauen, waren wir schon. Da steht ja jetzt demnächst bei den Frauen, die Nations League ist noch nicht so weit, weil da kommt ja die Europameisterschaft. Deswegen, ihr seid als deutsche Frauen noch in der Gruppenphase. Das seid aber, sind die deutschen Frauen der Erste, der vor Holland, aber punktgleich, glaube ich. Aber bei den Männern gibt es ja jetzt die Nations League. Da spielen die letzten vier Mannschaften die Gewinner aus. Deutschland spielt gegen Portugal. Meines Wissens, und dann spielt ja noch Spanien, Frankreich. In München?
Im Halbfinale, ne? Stuttgart. Stuttgart statt, ne? Frankreich gegen Spanien.
Jetzt möchte ich einfach mal wissen, wer sagt mir was dazu? Ist die Nations League jetzt plötzlich ein interessanter Wettbewerb, weil Deutschland, nachdem es bisher immer nicht so wichtig war, wie man in der Nations League abschließt, ist die Nations League jetzt, wird die plötzlich, ist die aufgewertet? Denkt man darüber anders nach? Freut man sich da mehr über den Sieg als bisher? Vielleicht könnt ihr mal was sagen an sich zu diesem Wettbewerb. Ich war am Anfang auch ein bisschen schockiert, als das aufkam. Dann habe ich aber gedacht, hier der Kaiser, der Beckenbauer hat ja immer gesagt, am besten man spielt hier, manche Freundschaftsspiele sollte man abschaffen, da kann man sich nur verletzen und wenn von vornherein so schwache Gegner, das ist kein richtiges Kräftemessen, hat er eigentlich immer so ein bisschen gewettert. Wenn Deutschland dann gegen Luxemburg gespielt hat oder solche Mannschaften, wo es eben wirklich manchmal auch, wo man gesagt hat, ja, sollte man jetzt Fernsehen anschalten, ist das jetzt wirklich spannend. Ja, wie schätzt ihr den Wettbewerb jetzt ein und wie schätzt ihr jetzt die Chancen der deutschen Mannschaft ein?
Es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, als der Wettbewerb aufkam, als neuer Wettbewerb in der UEFA, habe ich persönlich auch gedacht, oh, was soll denn das jetzt? Und noch ein Turnier, noch mehr Spiele, noch mehr Pflichtspiele für die Nationalspieler, die eh schon gestresst sind durch die ganzen Vereinswettbewerbe. Aber mittlerweile, dadurch auch, dass unsere Nationalmannschaft halt auch den Erfolg hat, in dieser Nations League verfolgt man es auch mehr und jetzt fiebert man noch mit. Jetzt mit Hin- und Rückspiel gegen Italien vor kurzem, also das war schon was, vor allem das Spektakel zum Schluss in Dortmund. Und ja, jetzt mit dem Finalturnier, die besten vier der Nations League, wie so eine kleine Europameisterschaft nochmal in Deutschland, das ist schon was und dadurch, finde ich, transportiert die Nationalmannschaft auch ein ganz anderes Gefühl wieder auf die Fans. Der Rückhalt war ja in den letzten Jahren ein bisschen gesunken. Jetzt sind wir wieder auf dem aufsteigenden Ast. Von dem her ist das schon ganz gut. Und wie du es auch gesagt hast, ich finde es persönlich auch besser, vor allem wenn man 2014 Weltmeister war, in der darauffolgenden Europameisterschaft ins Halbfinale gekommen ist, dann will man ja eigentlich auch mehr und man will sich mit dem Besten messen. Ja? Und deswegen, klar, solche Freundschaftsspiele, fährst nach Liechtenstein, gewinnst 8-0 und fährst wieder nach Hause, dann kannst du dich freuen, dass du 8 Tore geschossen hast, aber es war halt im Prinzip kein richtiger Gegner. Und so ist das was anderes. Man spielt jetzt gegen Portugal, wenn man da gewinnt, spielt man im Finale gegen Frankreich oder Spanien. Und da weiß man auf jeden Fall, wo man steht. Da kann man sich besser einschätzen. Da kann man seine Ziele für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr besser stecken, finde ich. Und ja, deswegen guter Wettbewerb.
Wie schätzt ihr jetzt die Chancen realistisch ein? Also ist es wirklich möglich? Ich meine, wir haben ja mit Portugal vermeintlich den vielleicht sogar schwächsten Gegner. Gleich Spanien hätte ich ein bisschen Bedenken gehabt. Aber ist es möglich, dass wir sogar gewinnen?
Also ich sage, der Finaleinzug ist definitiv drin, vor allem gegen Portugal. Das haben die vergangenen Turniere gezeigt. Da sahen wir immer gut aus. Klar, die haben immer noch Ronaldo, der ist jetzt aber auch schon 40. So viel kommt von dem nicht mehr, dennoch darfst du nicht unterschätzen. Aber die haben halt nicht nur den einen Spieler. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die auch zu Recht im Halbfinale steht. Also wird auf jeden Fall ein heißes Eisen. Aber ich denke, Finale ist drin und dann kommt es wahrscheinlich auf die Tagesform an und auf den Schiedsrichter.
Und Armin, erzähl uns mal, wie ist das jetzt eigentlich gelungen, liegt das jetzt wirklich am Trainer, den wir jetzt haben, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder so auf Kurs ist, dass man wirklich wieder auch begeistert ist, also dass der Fußball auch Spaß macht?
Er hat natürlich einen großen Anteil dran, aber man darf einen Rudi Völler nicht vergessen. Man muss das Team sehen. Die haben gute Arbeit geleistet, haben wieder eine Mannschaft geformt, wo jeder Gegner Respekt hat. Und ich denke, jetzt durch den Heimvorteil bei dem Halbfinale und Finale ist einiges möglich. Jeder brennt auf die Revanche gegen die Spanier. Was da vorgefallen ist mit diesen Handelfmeter hin und her. Und man kann jetzt einiges gerade rücken.
Dann wollen wir mal sehen. Du bist ja verantwortlich, hast ja vorhin schon gesagt, für den Nachwuchs. Mhm. Du bist Jugendwartin. Jugendwart. Ja. Und erzähl mal ein bisschen was, wie sieht die Arbeit so aus? Ihr habt 3 Mannschaften, ihr habt 3 Junioren. Mannschaften und ihr habt die Bambinos. Und wie kommt ihr zu den Kindern? Wie arbeitet ihr mit den Eltern? Euer Nachteil ist sicherlich, dass ihr kein Schulstandort seid.
Genau.
Weil ich habe irgendwo gehört, dass es eben schon knallhart zur Sache geht. Die Kinder werden schon bald an der Schule abgeholt, in den Schulstandorten. Wo kommen da die Kinder überhaupt her? Und funktioniert dann diese Überführung irgendwann mal in die erste Mannschaft? Dass die zweite Mannschaft gibt es ja eben leider nicht mehr. Deswegen wäre halt die Frage, könntet ihr nicht eine Art Spielergemeinschaft mit einem anderen Verein machen? Das machen ja manche. Die sagen, die Spieler reichen nicht. Deswegen nehmen wir unsere 5 Spieler und werfen uns mit jemand anders zusammen.
Ja, ich mache das ja jetzt seit über 20 Jahren mit dem Nachwuchs und ich muss sagen, es wird tatsächlich immer schwieriger, Kinder zu akquirieren, hier in Frankendorf zu spielen, weil das ist wirklich ein riesengroßer Nachteil, dass wir keine Schule haben, keinen Kindergarten, wo man vielleicht eine AG oder irgendwas macht und dann gleich sagen kann, hier, wir machen jetzt die AG und dann kommst du gleich rüber und dann bist du bei uns und fertig ist. Es gibt so viele Vereine im Umfeld, dass so viele Kinder gibt es bald gar nicht. Also es gibt Melling, es gibt Murntal, es gibt Groschwabhausen und Magdala. Es ist rundherum überall ein Verein. Dann kommt man nicht drum rum, eine Spielgemeinschaft zu bilden. Sind wir ja jetzt auch schon bei den C-Junioren mit Murntal zusammen, weil so viele Kinder gibt es hier nicht. Also ich weiß gar nicht, in Frankendorf sind, glaube ich, 4 oder 5 Kinder, die hier jetzt bei unserem Nachwuchs spielen. Alles andere kommt, Kapellendorf haben wir viel, Umverstädt habe ich jemanden, dann natürlich durch die Moorenthaler, die jetzt bei den Cs sind, ist in der Richtung ein paar Kinder dabei. Aber das andere, Hammerstedt geht schon nach Großschwabhausen, Melling sowieso und ja, ist richtig schwierig. Die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet sich aus meiner Sicht auch immer schwieriger, weil wenn ich mit meinen Maßstäben rangehe, die ich von früher her kenne, das funktioniert alles überhaupt gar nicht mehr. Also früher bei Armin oder mir oder wie auch immer, hat man gesagt, Fußball, da weiß ich, ich habe Training, 3-mal Training in der Woche und da habe ich Training und da stelle ich alles andere hinten an, dann mache ich mir meinen Zahnarzttermin eben nicht, wenn ich Training habe und Omas Geburtstag gehe ich eben erst 2 Stunden später hin. Aber heutzutage kommt erstmal, das will ich ja nicht sagen, Schule ist natürlich wichtig, auch Schule ist wichtig, erste Stelle Schule, dann kommt Familie, dann kommt was weiß ich, dann kommt noch Handy, dann kommt noch das und Fußball kommt irgendwo ganz weit hinten und ich weiß heute nicht, wer am Wochenende spielt und das tragen sie auch nicht ein und das sagt mir keiner und da frage ich noch 10-mal nach und ja, also ganz schwierig.
Ist das jetzt, bin ich jetzt sogar wirklich überfragt, ist das jetzt noch so, spielen die auf Kleinfeld und kleine Tore oder und spielen die auch schon mit 11? Weil es gab doch auch mal die Frage, weil es zu wenig Kinder gab, kleinere Mannschaften. Wie ist das jetzt überhaupt? Mit wie vielen Spielern spielt ihr in diesen Bereichen? Was für Feld, was für Tore?
Beim Bambinis und F-Junioren gibt es ja jetzt seit dieser Saison zwingend diese neue Spielform, Kinderfußball, mit 4 Toren. Also es wären auf dem Spielfeld 6 bis 8 Felder aufgebaut und dann spielen dann eben 12 oder 16 Mannschaften gleichzeitig. Und das geht dann den ganzen Vormittag, das heißt Kinderfußballfestival. Und ja, es gibt dann auch keinen Tabellenstand, keine Liga. Es gibt dann eben, jeder Verein richtet mal so ein Festival aus und ja, das ist es bei den F-Junioren. Bei den E-Junioren gibt es 2 Spielformen, nämlich das Kleinstfeld, das ist ein verkürztes Kleinfeld. Also da werden die Tore bis zu den Strafraumlinien geschoben, spielt man 5 Spieler, ein Tormann. Aber schon Liga, das ist okay. Oder dann eben das normale Kleinfeld, was man so kennt von immer. Und dann ab D geht's wie immer, also D-Junioren Kleinfeld, ab C-Junioren Großfeld. Es waren ja immer die Diskussionen, warum man nicht bei den C-Junioren wie in anderen Kreisen auf verkürztem Großfeld spielt, weil das wäre ja schon vielleicht eine gute Idee, weil dann der Sprung nicht so groß ist vom Kleinfeld auf das Großfeld, aber da gibt es hier große Schwierigkeiten im Kreis, weil nicht genug Spielfelder, sage ich mal, zum Beispiel in Weimar. Denn Kleinfeldspiele kann man 2 nebeneinander machen, ist auch ja ständig in Weimar zum Beispiel. Aber wenn die verkürztes Großfeld spielen, dann geht eben nur ein Spiel und dann fehlen die Kapazitäten an Plätzen und ja.
Ja, na gut, das hört sich gar nicht so schön an.
Ja. Ja, man muss das Beste draus machen und immer, es geht immer weiter. Also, ja.
Aber es ist ja so, was eigentlich auch niederschmetternd ist, ist ja, wenn man jetzt sich den richtigen Thüringer Fußball anguckt. Mensch, Armin, das waren noch Zeiten, gell? Als ihr praktisch mit Jena euch duelliert habt auf Oberliga-Niveau oder Pokalendspiel, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also heute ist ja das letzte Thüringen-Derby, ist ja letztlich viertklassig jetzt gewesen. Wir hatten mit dem Bernd Schneider mal gesprochen in Auerstedt zum 100-jährigen Jubiläum vom FC Auerstedt und haben mit ihm auch über die also vom FC Carl Zeiss Jena war mit dem Grasshoppers Jena als Freizeitfußballer dort gekommen und wir hatten mit ihm halt auch gesprochen, wie er das so einschätzt und er hat ja damals auch gesagt, also es wäre ganz wichtig, dass so über kurz oder lang wenigstens eine Mannschaft in Thüringen, meinte eben entweder Rot-Weiß Erfurt oder Carl Zeiss Jena, wenigstens wieder in die dritte Liga kommt und sich da auch irgendwie festsetzen kann. Wie siehst du das? Also kann überhaupt Thüringen wieder mal im Fußball irgendwo eine Rolle spielen? Also man muss wirklich noch mal sagen, du hast ja mit Rot-Weiß Erfurt Oberliga gemacht, dann wart ihr sogar Tabellendritter zum Schluss in der letzten Saison, wart in der zweiten Bundesliga, auch wenn er da wieder abgestiegen ist, die hast du ja noch mitgemacht, bevor du dann zur Rot-Weiß zweite Mannschaft noch 2 Jahre gemacht hast. Ihr habt UEFA Cup Rot-Weiß Erfurt gespielt, da hast du 3 Spiele gemacht und Jena hat ja riesige Europapokalnächte, das war ja berauschend, unglaublich, geradezu davon sind wir ja so weit, meilenweit entfernt, werden wir das nie wieder erleben, also ist das jetzt wirklich für immer beendet?
Ich denke, für lange Zeit, weil die wirtschaftliche Situation gibt es hier in Thüringen gar nicht her, dass man so viele Vereine in die dritte Liga bringt. Wenn Jena oder Erfurt in die dritte Liga aufsteigen sollten, das ist ja schon ein Problem, sich da oben zu halten. Aber wenn man mal sieht, diese Traditionsvereine, ich habe heute, glaube ich, gelesen, die dritte Liga ist von der Zuschauerkapazität her, was da abgeht hier in Deutschland, in Europa, europaweit die meisten Zuschauer, die in die dritte Liga gehen, oder zu den Spielen kommen. Wenn man Dresden sieht, jedes Spiel 30.000 Zuschauer als bei der Heimmannschaft. Ich meine, Rot-Weiß hat eine gute Fan-Tradition, wenn man den Durchschnitt, ich glaube, die liegen auch bei 5.500 oder 6.000 Zuschauern für die vierte Liga, das ist schon ordentlich. Wenn man dann andere Vereine sieht aus der Berliner Gegend, die kommen da mit 500 oder 300 Zuschauern her und ja, das ist halt der Anspruch, vierte Liga ist zu gering, das ist zu wenig für Erfurt und für Jena, muss man echt sagen. Wenn man die dritte Thüringer Mannschaft sieht, Meuselwitz, haben jetzt ein Heimspiel bekommen als Pokalendspiel gegen Fahrnerhöhe. Die leben eigentlich davon, von Spielern, die in Jena nicht mehr vierte Liga spielen oder damals dritte Liga gespielt haben. Das funktioniert. Die haben dort mit Blue Chip einen Geldgeber dahinter, wo finanziell oder wirtschaftlich richtig gut gearbeitet wird. Aber vierte Liga, Regionalliga, das ist eigentlich aber auch nicht mehr mit früher zu vergleichen.
Jetzt kommt ja auch noch das Problem dazu, also in der vierten Liga, es geht natürlich nicht nur Thüringen so, in der vierten Liga tummeln sich natürlich jede Menge auch Traditionsclubs, gell? Aber jetzt geht es ja auch noch um das Problem, das verstehe ich auch nicht, dass man da bisher noch keine Regelung gefunden hat. Wenn du dann mal in unserer vierten Liga, in dem unsere Mannschaften spielen, gewinnst oder Erster bist, dann musst du auch noch ein Aufstiegsspiel machen gegen einen anderen Gewinner einer Liga, während es einige Viertklässler ja gibt, die steigen direkt auf. Und der Norddeutsche Fußballverband versucht ja nun immer wieder, sich stark zu machen, dass man das irgendwie ändert. Es ist natürlich schwierig zu entschärfen, wenn du keine runde Zahl hast. Wenn vier Auf- und Absteiger und hast eben 5 solche Staffeln. Deswegen wäre eben die Frage, wird es wirklich so weit kommen, dass der Nordostdeutsche Fußballverband in irgendeiner Form sich umstrukturiert? Das wurde ja jetzt ernsthaft diskutiert.
Es wird sich wahrscheinlich nicht nur der Nordostdeutsche Fußballverband umfunktionieren. Das wird auch mit den anderen, das muss ja mit den anderen Vereinen oder in der Ebene geregelt werden. Weil der DFB geht nur bis zur dritten Liga und die Regionalliga unterliegt den Regionalverbänden. Das heißt Baden-Württemberg, Bayern, Nordostdeutscher, Hamburg, wie sie alle sind. Und solange die sich nicht einig sind, kann der DFB da auch nichts machen. So sehe ich das. Jetzt sind aber die Gespräche schon so weit, dass man eventuell bei dem nächsten DFB-Bundestag oder wie sich das schimpft, dass man da vielleicht was einbringen kann.
Hättest du eine Lösung? Also findest du das gut oder schlecht, dass zum Beispiel eben der Gewinner im Prinzip nicht direkt aufsteigen kann?
Ein Meister muss aufsteigen. muss man eventuell die dritte Liga vielleicht umstrukturieren, dass man da mehr Mannschaften reintut oder wie auch immer. Aber ich denke mal, da gibt es Leute, auch beim DFB, die sich da mal die Köpfe zerbrechen sollten, dass da eine Lösung gefunden wird.
Ja, aber das ist ja wirklich niederschmetternd, du gewinnst. Jetzt wird's ja, geht es ja, glaube ich, Lok Leipzig wird ja wahrscheinlich gewinnen, also Erster werden. Oder ist sogar schon, steht sogar, glaube ich, schon fest?
Nein, steht noch nicht fest.
Steht noch nicht ganz fest. Aber es wird wahrscheinlich so sein können. Und dann müssen die, freust du dich und dann musst du eventuell in zwei Spielen, kann es sein, dass das alles verspielst.
Energie Cottbus hat letztes Jahr die Regelung gehabt, dass sie direkt aufsteigen. Da haben die anderen die Relegationsspiele gehabt. Jetzt ist der Nordostdeutsche Fußballverband wieder dran.
Naja, das ist schwierig.
Ja, die Regelung ist im Moment so. Damit muss man aber klarkommen.
Wie war denn eigentlich jetzt so für euch, wenn ihr immer so regelmäßig um den Fußball guckt, wie wart ihr jetzt eigentlich, wie schätzt ihr jetzt eigentlich, die Bundesliga ist ja, geht ja jetzt auch so auf die Zielgerade. Ich meine, die Absteiger, da gibt es ja noch ein bisschen, also ist doch nicht ganz, aber Bayern ist ja jetzt wohl klar, wird wieder Meister. Wie habt ihr das so gesehen und wie wart ihr mit der Champions League? Ich war jetzt richtig erschrocken, mit einem Schlag war im europäischen Fußball für drei Vereine aus Deutschland Schluss und man hat auch klar gesehen,
dass heute starten ja auch die Halbfinalspiele in der Champions League. Ja.
Ohne uns eben.
Bundesliga, Bochum ist wieder ins Geschäft gekommen, dadurch, dass die Punkte zugesprochen bekommen von diesen Feuerzeug
bei Union Berlin.
Bei Union Berlin. Beim Abstieg ist noch gar nichts entschieden. Meister kann man denken, die Bayern werden das werden, aber auch um die Champions League-Plätze ist ja noch total interessant. Pokalendspiel, Stuttgart gegen Drittligisten, interessant. Also es liegt noch einiges auf der Straße.
Worauf ihr euch freut. Und kannst du ja noch sagen, freust du dich auf die Club-WM, die kommt? Also wir haben ja dann auch noch die Club-WM. Und da ist ja Bayern München drin und da ist Dortmund drin. Und beide haben, aber das wird manchmal auch eben vielleicht auch so arrogant gesagt immer, beide haben vermeintlich schwache Gruppen, also vermeintlich schwache Gegner in ihren Gruppen. Die haben...
Wird das gezeigt im Fernsehen?
Wann findet die statt? Ist die nach?
Ich denke im Juli.
Im Juli?
Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Nach der
Genau, also das nächste ist die Nations League, die ist am 4. Juni.
Da frage ich mich, wann die Spieler mal Urlaub machen sollen.
Die Club-WM ist am 15. Juni. Ab 15. Juni. Ne?
Ja, das ist auch so, wie der Armin gerade angespielt hat. Die Masse der Spiele, das hat man ja vorhin schon mal an dem ganzen Thema mit. Das ist irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, sind die Spieler auch ausgereizt? Ich kann mir da nicht vorstellen, dass alles so gut ist. Auch wenn es von Zuschauern spannend werden kann. Also es sind ja wieder Mannschaften, das kann spannend sein. Aber ob das jetzt für Vereine und die einzelnen Spieler so richtig gut ist, weiß ich nicht. Also sehe ich nicht so.
Von Glück reden, dass wir unsere Bundesliga nur mit 18 Mannschaften bestückt ist. Italien, England, die haben 20 Mannschaften und die haben drei Pokalwettbewerbe. Die haben ja noch mehr Spieler, noch mehr Spiele und wo die Spieler gefordert werden.
Aber da hat ja der Rummenigge mal neulich gesagt, ihr Spieler seid alle selbst dran schuld. Die Spieler waren ja schon so weit, dass die ersten Ideen kamen, glaube ich, von spanischen Spielern, mal zu streiken. Und da hat ja da wirklich gesagt, der Rummenigge, die Spieler, beziehungsweise das Schlimme sind ja eigentlich die Spieler, hier die Berater. Es gibt ja auch den Begriff Piranhas. Die fordern immer mehr. Also die Clubs müssen ganz einfach Einnahmequellen notgedrungen immer mehr bekommen. Sonst können sie ja manche Spieler nicht mehr bezahlen. Also ich meine, man kann ja auch über den Thomas Müller Ich bin absolut begeistert von ihm. Denken, wie man will, aber Fakt ist natürlich eins. Hat dieser Mann wirklich geglaubt, dass er als nur noch ein Wechselspieler für 17 Millionen Jahresgehalt, wo soll das ganze Geld herkommen? Also er denkt, da kriegt er noch mal eine Saison für 17 Millionen. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn er gesagt hätte, wisst ihr was, ich will noch eine Saison spielen. Ich will 3 Millionen haben. Vielleicht hätte der Rummenigge da gesagt, ja, also vielleicht hätten sie auch auf so ein Signal mal gewartet. Sind die Spieler wirklich überlastet? Ist das wirklich so, dass, weil es wird ja auch gesagt, in anderen Sportarten, die spielen auch so und so viele Spiele und es ist gar keine Überlastung. Jammern die nur auf hohem Niveau? Haben wir wirklich so viele Spiele und wo geht diese Geldspirale hin?
Man könnte jetzt als Außenstehender vielleicht denken, es ist Jammern auf hohem Niveau, aber es ist ja nicht nur das Spielen und das Trainieren an sich. Ich sag mal, jeder gute Profifußballer hat noch gefühlt 17 andere Werbeverträge, wo irgendwelche Videos gemacht werden und dann muss ich hier auf Instagram und da noch was machen und dort mich nochmal ins gerade Licht stellen, bloß damit ich nochmal... Genau.
Der Armin sagt, die Reisen darf man nicht unterschätzen. Also genau. Er meint, dass der in Knochen
drin steckt. Das sind halt auch ganz schöne Strapazen. Also wenn du Samstag Bundesliga spielst und dann fliegst du Dienstag nach Lissabon, hast da Champions League und musst Freitag schon wieder in St. Pauli spielen oder so. Das ist halt, das Spielen an sich ist, glaube ich, kein Problem. Aber die haben halt... auch durch die Reisen, glaube ich, zu wenig Regenerationsphasen. Also die Pausen sind zu kurz. Die Gründe liegen natürlich auf der Hand. Es gibt immer mehr Wettbewerbe. Wir haben es ja gerade angesprochen mit der Club-WM. Die Spieler kosten zu viel, verdienen zu viel Geld. Die Berater dahinter bekommen zu viel Geld. Wenn ich es jetzt mal grob geschätzt bei einer Ablöse von 100 Millionen Euro streitet sich der Berater 20% ein. Wenn es reicht, wenn es reicht.
Die verdienen nicht, die bekommen.
Bekommen, genau. Ja. So ein Fußballverein ist am Ende halt auch nur ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Und die müssen auch gucken, wo sie bleiben und wie sie ihr Geld verdienen. Es ist auch nicht nur Fußballer, die bezahlt werden wollen. Beim FC Bayern, gut, das sind die Frauenfußballer, die jetzt wieder Meister geworden sind. Das sind die Basketballer, das sind Eishockey ist ja Red Bull. Das ist ja ganz was anderes. Aber und es ist ja auch nicht nur ein Spieler. Es sind ja alle, die so viel Geld verdienen. Wenn man sich überlegt, vor 20, 25 Jahren, wo ich aktiv angefangen habe, Bundesliga zu gucken, da waren das ja Rekordtransfers, wenn jemand für 5 Millionen irgendwo hingewechselt ist. Und dann mit Cristiano ging es ja los mit 94 Millionen. Und dann, es geht ja ins Unermessliche, wenn in Verträgen drin steht, 1 Milliarde Ablöse ist fest. Und ja, das ist am Ende, irgendwoher muss das Geld kommen, woher auch immer. Ist vielleicht was anderes im Nahen Osten dann. Aber... ja.
Aber es ist nicht gerecht, dass ihr müsst ja praktisch noch Mitgliedsbeitrag bezahlen als Vereinsmitglieder, damit ihr überhaupt spielen könnt, gell, auf dem Platz. Ein anderer wird hinterhergeschmissen. Das ist eine Diskrepanz, das wird sich wahrscheinlich, also irgendwann muss das ja mal platzen, so eine Blase. Ich weiß nicht, wie es mal endet. Wir freuen uns natürlich über Spiele und so als Zuschauer, auch über Spannung und klar. Aber irgendwo, man weiß wirklich nicht, wo es hingeht.
Weil du sagst, es wären interessante Spiele und Spannung. Ich weiß es jetzt natürlich nur für Dortmund, weil ich Dortmund-Sympathisant bin. Die spielen gegen Botafogo, ja, brasilianische Truppe, dann noch so eine südafrikanische Truppe und eine Mannschaft aus Südkorea. Das sind jetzt nicht so die Ligen, die man verfolgt, logischerweise. Aber die werden sicherlich auch was drauf haben, sonst wären sie nicht in dem Wettbewerb. Und kann man gespannt sein, wie sie sich verkaufen, mit was für Mannschaften wir da hinfahren, also mit was für Spielern. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass hier alle Profis mitfahren. Dann wird sicherlich bei Dortmund der Großteil aus der zweiten Vertretung sich präsentieren können, könnte ich mir vorstellen, aber können uns auch eines Besseren belehren lassen.
Ist das jetzt so, also steht das schon fest oder war das nur ein Gerücht, dass der Mats Hummels zur Club-WM wieder nochmal bei Dortmund, also wieder zurückkommt und bei Dortmund spielt? Diese werden nur für die Club-WM spielen.
Ja, die FIFA hat ja so ein oder die FIFA hat so ein extra Transferfenster vorgeschlagen, vom 1. bis 10. Juni ist es, glaube ich. Der DFB hat das umgesetzt für die zwei Mannschaften, die daran teilnehmen, so wie ich gehört habe. Aber ja, Mats Hummels war im Gespräch, aber ich glaube, er selber hat das auch schon revidiert. Also da ist eher nichts dran, da wird wahrscheinlich in einer anderen Funktion wieder zum Verein kommen.
Okay, dann würde ich sagen, von dir vielleicht noch ein Schlussstatement, also wie wir müssen warten bis zum 70. Geburtstag. Was sind so die nächsten Schwerpunkte und nochmal, was wünschst du dir? Du kannst ja vielleicht nochmal sagen, so ein Armin Romstedt kann man sich eben nicht backen. Das ist wirklich ein Jahrhunderttalent, das ist irgendwann mal da. Wie viel muss man Talent haben? Und wie viel wird denn aus jemand rausgeholt, rausgekitzelt? Also wenn jetzt ihn keiner entdeckt hätte, wenn keiner irgendwas mit ihm gemacht hätte, gefördert, wäre vielleicht auch ein Armin Romstedt nicht das geworden, was er ist. Aber er muss natürlich auch eine Veranlagung gehabt haben.
Also ich glaube, man muss die Zeit sehen. Also zu heutigen Zeiten, wenn da, ich sag mal, als 10-Jähriger, 12-Jähriger zu erkennen ist, dass da ein Talent ist und gut spielt, dann wird er wahrscheinlich schon nicht mehr im Frankendorf sein. Weil das gibt so viele Scouts, die unterwegs sind.
Mit 10 Jahren schon?
Ich glaube schon, okay. Ungefähr. Oder, ja, aber auf jeden Fall im Jugendbereich, das heißt also bis 14 auf jeden Fall. Und das ist, die Entwicklung ist ganz anders geworden. Also da sehe ich für solche Vereine wie Frankendorf, da, also wenig Chancen, dann jemanden bis in den Handbereich mitzuführen, das glaube ich, das wird es nicht mehr geben. Ja, unser Ziel ist eigentlich, den Sport hier, dass hier Sport weiter betrieben wird, dass es der Mittelpunkt im Ort bleibt, dass wir eigentlich viel Spaß haben dabei. Es ist nicht mal jetzt so hochrangig anzusehen, welche Klasse wir spielen, ob es die Kreisklasse ist oder Kreisliga, sehe ich jetzt nicht als irgendeine Bedingung oder als Ziel. Entscheidend ist, dass ich sehe, wie heute Nachmittag, dass Kinder trainieren, dass Beleben ist auf den Platz. Und dass sich immer wieder was tut. Ja, und ich kann nicht sagen, was zum 70. ist, also das fällt mir viel zu schwer. Aber das wünsche ich mir eben, dass hier weiterhin ein sportliches Leben weiter stattfindet. Und dann sieht man auch weiter.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir wünschen euch alles Gute. Wir danken euch ganz herzlich für diese tolle Runde. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wir wünschen euch vor allen Dingen, bleibt gesund. Und den Spaß am Sport, den solltet ihr euch auf jeden Fall auch bewahren. Und wir gucken mal in 5 Jahren, in 4 Jahren, eventuell gibt es eine große Feier zum 70. Alles Gute für euch.